Ich konnte die Augen nicht mehr ganz öffnen. Ich sah wirklich aus, als wäre ich beim Schlachter gewesen.
War das so geschwollen war alles erstmal, oder?
Die gingen einfach nicht mehr auf. Ich sah komplett verzogen aus. Wie so, als wäre jemand mit einer Säge an mein Gesicht gegangen. Und dachte echt so, boah, nee.
Das hört sich an wie ein Albtraum, war für Hanne aber die Realität. Und damit der Schockmoment nach einer eigentlich einfachen Lidstraffung am Auge. Einem der gängigsten Eingriffe bei Beauty-OPs in Deutschland. Der Tag der OP hat ihr Leben für immer verändert. Unsere Reporterin Olga Loy hat zum Thema Schönheits-OPs recherchiert. Und ich sag euch mal so, Leute, nicht nur Hannas Geschichte wird euch umhauen. Das hier ist der Y-Kollektiv-Podcast. Ich bin Annika Frigge, heute bei mir im Studio Olga. Hi.
Hi.
Wir müssen, glaube ich, am Anfang einmal sagen, Olga Loy ist ja gar nicht dein richtiger Name, ne? Also ich kenne deinen Namen, aber du sprichst ja heute unter einem Pseudonym. Warum?
Genau, wie es dazu kam, das erzählen wir euch später ausführlich, aber so viel schon mal jetzt. In diesem Business geht es um ganz viel Geld. Interviews, die ich geführt habe, wurden wieder zurückgezogen, aus Angst vor Anwälten, rechtlichen, aber auch persönlichen Konsequenzen.
Wir haben am Anfang ja schon Hanna einmal gehört. Die wollte aber, glaube ich, auch zwischendurch abspringen, oder?
Genau, denn auch Hanna befindet sich in einem Rechtsstreit mit dem Arzt, bei dem sie diese Lidstraffung hat machen lassen. Und wir haben ja schon gehört, dass es nicht so gut ausgegangen ist. Und so ein Rechtsstreit, der ist natürlich auch nicht ohne. Zwischendurch hatte sie Angst, dass es ihr schaden könnte, wenn sie öffentlich über ihre Geschichte spricht und wollte deswegen abspringen. Dann hat sie sich aber wieder umentschieden, weil sie gesagt hat, es ist wichtig, diese Sachen müssen erzählt werden.
Ich finde es richtig cool, dass wir jetzt heute Hannas Geschichte hören können, trotz alledem. Erzähl doch mal ganz kurz, wie kann ich mir Hanna vorstellen?
Also Hanna ist Anfang 30, hat lange blonde Haare, so Typ Surfer-Girl, würde ich sagen. Absolut normschön, sodass ich im ersten Moment auch so dachte, hä, was wollte sie denn machen lassen?
Ja, ich glaube, das ist ja eh nochmal ein ganz anderes Thema für eine andere Folge, ne? War diese Lidstraffung denn Hannas erste OP?
Nee, also sie hat schon in ihren 20ern angefangen mit Hyaluronsäure-Fillern im Gesicht. Gegen diese kleine Tränenfurche, so dunkle Schatten unterm Auge. Mhm. Und Hyaluron, da hieß es ja lange, ist ein körpereigener Stoff, das baut sich wieder ab.
Ja, aber easy. Wissen wir ja mittlerweile, das baut sich ja gar nicht so einfach ab.
Zumindest verhält es sich nicht in jedem Körper gleich und genauso war es auch bei Hanna. Sie hatte denn davon irgendwann so richtige Ablagerungen unterm Auge, die auch gedrückt haben.
Ey, Filler, Botox und auch alles andere, muss ich echt sagen, ist in meiner Bubble mittlerweile echt ein Thema.
Ist ein Ding, ne?
Ja, und ich habe echt den Eindruck, Olga, dass vor allem durch Social Media so Beauty-Eingriffe richtig casual geworden sind.
Total. Ich finde, es ist so normal, es ist so wie Nägel machen lassen.
Ja, stimmt.
Und ich muss sagen, ich vermisse auch schon die Zeit, wo es zumindest so ein bisschen peinlich war und Celebrities die Eingriffe abgestritten haben. Weil diese neue Normalität, die stresst mich schon auch manchmal.
Auch, ja. Ne?
Weil ich denke auch so, wenn alle Frauen so übernatürlich krass aussehen, das erhöht den Schönheitsdruck für alle anderen genauso. Und das kennt auch unsere Protagonistin Hanna.
Ich habe relativ spät mit Social Media und Smartphones angefangen. Ich war da so absolute Nachzüglerin. Und habe über Instagram dann in einer Phase, wo ich jetzt nicht so den allerstabilsten Selbstwert hatte, ganz viel Werbung gesehen für Hyaluronsäure-Filler.
Hyaluronsäure-Filler, das ist ja minimalinvasiv, ne? Das kann jede Kosmetikerin machen. Mhm. Aber um das nochmal zu verdeutlichen, während ihr diesen Podcast hört, liegen in Deutschland rund 30 Menschen für Schönheit unter Messer, also haben eine richtige OP. Das ist einer pro Minute und damit ist Deutschland auf Platz 5 aller Länder weltweit. Das fand ich crazy.
Und was ich auch krass finde, ist, das, was alles dabei schiefgehen kann, das sehen wir ganz selten auf Social Media, ne?
Exakt. Und was passiert eigentlich, wenn du mit dem Ergebnis nämlich nicht zufrieden bist, wenn es nicht so glatt läuft wie erhofft?
Hanna ist jetzt Anfang 30, hat mit Mitte 20 den ersten Eingriff mit Hyaluronfüllern gemacht, ne, die sich nicht wie versprochen abbauen.
Und das alles erzählt sie uns bei unserem ersten Treffen im letzten Sommer in der Wohnung von einer Freundin in Hamburg.
Boah, ganz oben, ich bin gelaufen.
Oh, da ist ein Fahrstuhl.
Ja, aber ich wusste nicht genau, wo soll ich das.
Ah, okay. Und genau, komm rein.
Schuhe einfach hier.
Kannst du hier lassen, dann geht's hier weiter.
Beim Kaffeetrinken erzählt sie mir dann, wie alles losging. Also sie wollte diese verhärteten Reste von den Fillern aus dem Körper bekommen. Mhm. Und dafür sucht sie medizinischen Rat.
Der Name vom Arzt ist gefallen. Ich habe ihn mir angeguckt auf Social Media, Google-Bewertungen, Yameda, mega weiße Weste, 5 Sterne. Überall wird geschrieben, Experte für Filler. Und ich so, ja, das ist mein Mann, also da muss ich hin. Und bin dann dahin und diese Praxis war wunderschön, hypermodern, extrem freundliches Personal und saß bei ihm dann in diesem Behandlungsraum. Er extrem charmant, super charismatisch und hat mir dann halt erklärt, dass man das Problem mit einer Unterlidstraffung final lösen kann.
Okay, also ich check schon mal. Der Arzt hatte richtig Ausstrahlung, ja?
Mhm.
Was genau schlägt er denn vor?
Also er empfiehlt jetzt, die restlichen Filler unterm Auge quasi rauszuholen und das Fettgewebe dann so umzuverteilen, dass diese Vertiefungen kaschiert werden.
Mhm.
Und Hannah stellt beim Aufklärungsgespräch auch viele Fragen, denn so ein Eingriff im Gesicht, der ist ja nicht ohne.
Ich war kritisch, ja. Und seine Antwort war jedes Mal so ein süffisantes Lachen und dass solche Dinge nur Chirurgen passieren würden, die nicht gut arbeiten. Und ob ich seine Bewertungen gesehen hätte, so, ihm ist sowas noch nie passiert. Noch nicht einmal in seiner Karriere. Und das ist auch etwas, was ich mir selbst vorwerfe, weil letztendlich war ich sehr naiv und sehr gutgläubig.
Boah, ich verstehe Hannah mega, weil ich bin auch super naiv und gutgläubig, wenn mir Ärztinnen irgendwas erzählen. Also der Arzt klingt selbstsicher und er sagt, er macht keine Fehler. Hannah willigt also ein.
Hannah willigt ein, obwohl ihr Bauchgefühl was anderes sagt. Und sogar noch am Tag der OP bleibt sie unsicher.
Ich saß da morgens im Wartezimmer und wollte weg. Ich wollte wirklich weg. Und ich ärgere mich so, weil mein Bauch hat mir gesagt, was machst du hier? Gibt es nicht einen einfacheren Weg? Aber ich habe mich dann, immer wieder habe ich diese Stimme in meinem Kopf von ihm gehört, wie ängstlich ich bin. Und auch ganz Social Media hat gesagt, das ist ein Pipi-Eingriff. Und alle Influencer zeigen sich am nächsten Tag mit minimal irgendwie blauen Flecken, fahren Auto, was weiß ich. Und dachte echt so, boah, nee, das wird schon. Und dann habe ich die Zähne zusammengebissen und bin halt da rein. Und die ganze Stimmung in der Praxis war mega weird, weil ich habe aus dem OP-Bereich schon gehört, dass sich aufgeregt wurde. Mein Arzt kam viel zu spät. Alles war total hektisch. Also es war einfach so eine komische Atmosphäre, dass ich in dem Moment schon gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht.
Manchmal muss man wirklich auf sein Bauchgefühl hören.
Wirklich,
ne? Aber
wirklich.
Es ist auch so schwierig in so einer Situation. Du liegst da vielleicht schon, du siehst voll viele Menschen, werden gleich mit dir arbeiten. Also das ist auch eine schwierige Situation
gesagt.
Zu sagen, ich mach's doch nicht. Ne?
Ja.
Wie geht es dann weiter?
Also Hannah ist dann nicht in Vollnarkose, sondern in so einer Art Dämmerschlaf. Das ist schon üblich auch für so eine OP. Das heißt aber, währenddessen ist sie auch immer wieder leicht wach und bekommt Sachen mit.
Und an einem dieser Punkte habe ich ihn gefragt, ist alles in Ordnung? Und er hat geantwortet und meinte, ja, hervorragend. Es ist wirklich hervorragend. Und an der Art, wie er geredet hat, habe ich schon gemerkt, wer sagt nicht die Wahrheit?
Hannas Mutter sitzt die ganze Zeit im Wartezimmer und macht sich so langsam Sorgen, denn die ganze OP dauert am Ende nämlich 3 Stunden und nicht, wie besprochen, maximal 1,5. Und auch danach merkt Hannah, irgendwas ist hier komisch.
Und habe gemerkt, dass ich die Augen nicht ganz öffnen kann. Also die gingen einfach nicht mehr auf. Ich hatte so einen kleinen Spalt.
Sie ist aber immer noch so erschöpft von den Beruhigungs- und den Schmerzmitteln und fährt dann mit ihrer Mom erstmal nach Hause.
Wir sind am nächsten Morgen notfallmäßig in die Praxis gefahren. Und ich habe ihn gefragt, warum gehen meine Augen nicht auf? Und er meinte, Sie müssen jetzt einfach mal ruhig halten, Podcasts hören, die Augen geschlossen halten und abwarten. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Und dann wollte er den Raum wieder verlassen und seine Arzthelferin hat ihn gefragt, ob sie mich wenigstens noch von der Nachblutung säubern kann. Und er hat gesagt, nein, die bleibt jetzt so und die geht jetzt wieder nach Hause. Also ich wurde wirklich behandelt wie Abfall.
Hannah hat auch übrigens wirklich alles gesammelt an Beweisen, Protokolle, Arztbriefe, Nachuntersuchungen. Es gibt Aussagen von Zeugen aus der Praxis. Uns liegt das auch alles vor. Und natürlich haben wir auch ihren Arzt dazu befragt. Aber dazu später mehr. Hannah, die übrigens selbst Psychologin ist, versucht sich dieses für sie abweisend erscheinende Verhalten des Arztes immer wieder zu erklären.
Und ich glaube, ihm ist klar, dass ihm ein Fehler unterlaufen ist. Und ihm ist auch klar, was das für Konsequenzen für das Leben von einer jungen, gesunden Frau hat, wenn man so einen Fehler im Augenbereich macht. Ich vermute, dass im gesamten Prozess bei ihm eigene psychologische Mechanismen greifen, weil er sich auch irgendwo schützen möchte. Letztendlich habe ich über Hilfesuche bei anderen Ärzten rausgefunden, warum meine Augen nicht aufgehen.
Und?
Die waren zusammengenäht. Der hat mein Oberlid an mein Unterlid festgenäht.
zusammengenäht? Warum das denn?
Ja, das gibt es tatsächlich. Das nennt sich Tarsographie und da wird ein Teil der Lidfalte zusammengenäht. Das ist eine Methode, die man einsetzt, wenn man fürchtet, dass das Unterlid absackt, also runterrutscht oder wenn es schon abgesackt ist. Und das kann man machen, wenn zum Beispiel zu viel Gewebe entfernt wurde.
Okay, checke ich das also richtig? Das macht man als Zwischenlösung?
Ja, ja, ja.
Wie lange bleibt das denn so?
Also bei Hannah wurden nach einer Woche die Fäden gezogen und die Augen gingen dann auch wieder auf. Aber bei ihr war deutlich, da wurde offenbar zu viel Haut entfernt. Ich zeig dir mal das Vorher-Nachher-Foto.
Krass. Ich finde, hättest du mir nicht gesagt, dass das dieselbe Person ist, hätte ich das nicht erkannt anhand der Augen.
Ja, ne?
Die machen so einen Riesenunterschied. Also die wirken viel größer in dem Nachher, man sieht viel mehr Weiß. Sehen so traurig aus, würde ich sagen. Und man sieht auch, dass so richtig, richtig Spannung auf dem Unterlid ist.
Meine Augen waren super trocken und irgendwann ist mir halt auch klar geworden, dass die nachts nicht mehr ganz zugehen. Weil ich halt immer wach geworden bin und so brennende Augen hatte. Und dann habe ich angefangen, Verbände. Über Monate musste ich mir die Augen abbinden.
Nachts, ach so, damit die nicht
austrocknen. Damit die nicht austrocknen. Und das mache ich bis heute. Und das ist eine Qual, die du jede Minute erlebst. Und das macht einen wirklich wahnsinnig. Also mir ging es so schlecht seelisch.
Aber es geht noch schlechter. Denn diese Vorher-Nachher-Fotos, die du gerade auch gesehen hast, die lädt Hannah dann zusammen mit einer Bewertung hoch. Sie teilt ihre Erfahrungen in der Praxis. Und dann kam, 8 Wochen später,
10 Seiten Abmahnung von einer Anwaltskanzlei mit einem Streitwert von 50.000 Euro, die von mir so eine Sofortzahlung von mehreren tausend Euro haben wollten und dass ich einen Vertrag unterschreibe, dass ich mich nie wieder in dieser Form negativ über ihn äußere.
Wir haben die Online-Bewertung und die Abmahnung auch vorliegen und das liest sich für einen Laien wie mich schon echt einschüchternd. Also allein 1.682 Euro Anwaltskosten, die man gleich zahlen soll und 50.000 Euro Streitwert, also richtiger Batzen Geld.
Ja, und sie schreibt jetzt auch echt keinen Rant oder so. Ne? Sie hat einfach nur geschrieben, ich bin nicht so zufrieden mit dem Ergebnis, ich habe es mir anders vorgestellt und erläutert dann auch die Gründe. Mhm. Also echt eine normale Online-Bewertung.
Würde ich auch machen.
Ja, und man würde auch denken, gutes Recht, also Meinungsfreiheit.
Ja.
Der Arzt sah das aber als falsche Tatsachenbehauptung und hat die Anwälte auf den Plan gerufen.
Solche Anwaltsschreiben sind echt krass. Also das würde mir auch mega Angst machen. Und das schüchtert ja auch total ein, wenn man sowas im Briefkasten findet.
Es ist aber auch gar kein Einzelfall. Also ich habe das während der Recherche wirklich öfter gehört. Und das ist natürlich auch eine Strategie, da direkt mit hohen Summen zu drohen. Mhm. Und das hat auch Wirkung, erzählt Hannah.
Und dann sind die Leute still, weil denen geht's beschissen. Die haben gesundheitliche Probleme, die sind psychisch im Eimer und haben das Risiko, dass sie jetzt noch mehr Kosten begleichen sollen. Die knicken alle ein.
Klar, man muss das nicht automatisch zahlen, aber wenn man sich wehren möchte, dann braucht man genug Geld.
Oder halt eine Rechtsschutzversicherung oder auch krasses Durchhaltevermögen, ne?
Und ich war echt erstaunt darüber, wie einfach es einem gemacht wird, sich online so eine weiße Weste zu geben, auch als Arzt. Wir hören da später noch einen anderen Schönheitschirurgen dazu. Der plaudert so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Da fällst du echt vom Glauben ab.
Zurück zu Hannah. Wie ging es für Sie nach dem Anwaltsschreiben weiter?
Also für sie bleibt es ein Behandlungsfehler. Sie hat auch alles dokumentiert, hat von 6 anderen Ärztinnen und Ärzten die Sachen bestätigen lassen. Belege, Gutachten, ich habe mir das alles angesehen.
Boah, das ist echt eine Menge, ne? Mhm. Und es gibt ja auch einen Begriff dafür, wenn Ärztinnen die Beschwerden einer Patientin herunterspielen oder ganz anzweifeln. Das nennt sich Medical Gaslighting.
Mhm. Und Hannah sagt, genau das habe ich erlebt. Und sie hat mir erzählt, was ihr Chirurg zu ihr gesagt hat.
Ich bin hypersensibel. Er hat noch nie jemanden erlebt, der so krass ängstlich auf zugenähte Augen reagiert. Mir wurden immer wieder dieselben Sätze gesagt, wie ich habe sie beim ersten Termin gesehen und ich dachte, sie sei eine starke Frau. Habe ich mich etwa getäuscht?
Natürlich haben wir auch Hannas Arzt zu ihrer Geschichte und den ganzen Vorwürfen befragt. Was war seine Reaktion?
Wir haben nur eine recht knappe Antwort und auch nur von seinem Anwalt bekommen, in der heißt es, die Vorwürfe von Hannah seien unbegründet und man werde sich auch nicht weiter äußern. Punkt.
Olga, wir haben ja schon gesagt, du sprichst ja heute unter einem Pseudonym. Mhm. Wenn man bis hierhin gehört hat, denkt man sich sicher, warum? Das ist ja doch einfach nur Hannas Geschichte.
Ja, aber ich habe eine anonyme E-Mail bekommen, die mir vor der Veröffentlichung dieser Recherche hier gedroht hat. Auch Hannah hat Anfang des Jahres Drohnachrichten bekommen. Sie hat mir die Screenshots gezeigt. Und dann war das einfach die entspanntere Entscheidung, das hier mit einem Pseudonym zu machen.
Verstehe.
Und du musst dir vorstellen, bei der Recherche ist mir immer wieder diese Angst von den Leuten begegnet. Hannas Geschichte, das ist ja nur eine von so vielen, die wir erzählen. Ich habe monatelang recherchiert, war mit meinem Namen in Foren unterwegs, habe so viele Menschen gesprochen. Die haben mir Sprachnachrichten geschickt und von ihrem Schicksal erzählt. Hier zum Beispiel mal eine andere Frau, direkt nach ihrer missglückten Brust-OP.
Diese Nacht, das war die Hölle höchstpersönlich. Oh Gott, was habe ich mir nur angetan? Oh Gott, du weißt nicht, wie groß meine Brust ist, meine linke. Ja, ich muss wieder auf diese starken Morphium-Tabletten umsteigen, glaube ich. Dann schlafe ich wenigstens und heule nicht den ganzen Tag.
Und ich habe noch mehr solcher Sachen gehört.
Ich dachte, das sei nur eine kleine OP und sah danach aber komplett anders aus. Mit toten Augen, viel älter wie ein Skelett.
Das Ding ist, es gibt keine Rechnungen. Ich habe auch immer bar bezahlt. Also er kann einfach sagen, sie ist gar nicht gekommen. Also weißt du, was ich meine? Das ist meine Angst, dass er einfach sagt, ja, ich habe nichts abgerechnet, aber sie war auch gar nicht da.
Ich kann keinem Arzt mehr vertrauen. Ich habe sogar Angst. Ich weiß es nicht.
Das sind ja alles Horrorgeschichten und Horrorschicksale. Du willst etwas an dir ändern lassen, in der Hoffnung, dass es dir danach besser geht. Und dann das.
Ja, und die Betroffenen haben auch ein großes Bedürfnis, darüber zu reden, ihr Leid zu klagen und gehört zu werden. Aber immer wenn es dann ums Thema Veröffentlichung ging, haben sie dann doch einen Rückzieher gemacht. Und ich habe einfach auch immer wieder von diesen Einschüchterungsversuchen mitbekommen. Und ja, für mich zeigt das so ein bisschen, wie shady diese Branche auch einfach sein kann.
Ja, voll.
Denn es geht um so viel Geld. Die verdienen einfach richtig viel Geld mit diesen Schönheitseingriffen.
Es liegen jetzt zwischen Hannas OP und heute 2 Jahre. Mhm. Hanna hatte inzwischen weitere medizinische Eingriffe, um ihre Augen wieder komplett schließen zu können. Eine davon sogar eine weitere OP, eine sogenannte Revision, wo man versucht, das eigentlich gewünschte Ergebnis herzustellen, richtig?
Genau, man versucht so ein bisschen zu retten, was zu retten ist. Und ich habe sie dann noch zu einem Termin begleitet, wo sie diesen Revisionseingriff von einem anderen Chirurgen beurteilen lässt. Dr. Christian Kerpen heißt er und hat zusammen mit 2 anderen eine kleine Praxis für plastisch-ästhetische Chirurgie in Hamburg. Und hier checkt er jetzt gerade, wie viel Spannkraft noch auf ihrem Auge ist.
Dann einmal bitte hier auf der Liege Platz nehmen und drehen. Darf ich einmal sagen, wir machen so den Snap-Test, so zack. Und hier ist ein bisschen
das
weniger,
geht
so.
Langsamer zurück.
Und hier ist zack und hier ist so ein bisschen weniger. Das heißt, da ist weniger Spannung und weniger Kraft da im Muskel, ne? Weil der Muskel ist ja der elastische.
Was sagen Sie zu solchen Fällen wie dem, was Hannah passiert ist?
Ja, es häuft sich, muss man leider sagen. Also wir haben in den letzten Jahren zunehmend halt ja immer mehr Fälle, wo sich Patienten halt an uns wenden mit OPs, die halt leicht missglückt oder schwer schiefgelaufen sind, ne? Aus dem In- und Ausland leider.
Dr. Kerpen spricht hier nochmal ganz allgemein von Schönheits-OPs. Und ich habe ihn dann gefragt, woran liegt es eigentlich, dass immer mehr Beauty-OPs missglücken?
Das hat sich verändert, das ist jetzt ein Markt geworden. Und irgendwann wurde das halt zum Geldverdienen entdeckt. Also auch von, es gibt ja auch sehr viele Kliniken, die werden von Geschäftsleuten betrieben. Mhm. Einfach mit dem Ziel halt des Profites. Da werden halt Ärzte angestellt, teilweise auch mit Provisionsvereinbarungen und sowas. Und das geht halt auf Umsatz. Mhm. Also das ist ja entgegen der ärztlichen Ethik, dass man ja einen Menschen bestmöglich behandeln soll. Eigentlich dann auch für ihn mit dem geringsten Aufwand. Aber viele sehen das halt so als Lizenz zum Geld verdienen, ne?
Ich sag mal so, das wundert mich nicht, ne? Sobald in Branchen angefangen wird, viel Geld zu machen, passiert auch, glaube ich, oft viel Shit.
Wollen alle mitverdienen.
Ja, klar. Nach Hannas Besuch bei Dr. Kerpen bist du geblieben, um noch bei einer anderen Beauty-OP zuzuschauen, ne?
Ja, über Eingriffe zu reden ist das eine, aber bei sowas mal live dabei zu sein, war echt nochmal was ganz anderes. Und während Dr. Kerpen da so am Patienten war, kam er auch noch mal auf die Branche zu sprechen.
Die Geschäftswelt ist da eingedrungen und das macht so ein bisschen unser Fachgebiet leider kaputt. Aber man darf nicht vergessen, Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie ist eine 6-jährige Facharztausbildung. Und viele Ärzte gehen jetzt dazu über, direkt nach dem Medizinstudium, ohne überhaupt was gelernt zu haben in der Klinik. Weil Klinikdienste sind ja anstrengend, Nachtdienste, wenig Gehalt. Die nehmen sich dann da raus und machen halt direkt so Unterspritzungsbuden auf. Es wird halt dann gespritzt, gespritzt, gespritzt. Und die Patienten sehen dann nachher aus wie so Gummibärchen und haben aber keinen Benefit.
Ich finde das irgendwie so abstrus, mir gerade vorzustellen, wie ihr da beide im OP-Saal steht, dieses Gespräch habt und er wahrscheinlich gerade irgendwie mit einer Spritze einer Person Fett absaugt.
So was. Es war genau so. Er war super routiniert, hat darum gestochert und nebenbei das Interview mit mir geführt.
Boah, da wäre ich ja umgekippt, ne? Naja, aber verstehe ich das richtig? Das sind zum Teil nicht extra dafür ausgebildete Ärzte oder Ärztinnen, die Beauty-OPs anbieten.
Genau, denn wichtig zu wissen ist, der Begriff Schönheitschirurg ist keine geschützte Bezeichnung in Deutschland und kann auch von Ärztinnen und Ärzten ohne extra chirurgische Ausbildung getragen werden.
Das finde ich krass.
Also, na, du brauchst schon Medizinstudium, musst schon Mediziner sein, aber auch so Begriffe wie Beauty-Doc, diese Begriffe sagen nicht aus, wie qualifiziert jemand ist. Allein für den Titel Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie, dafür braucht man die Weiterbildung.
Und wenn wir jetzt noch daran denken, was du vorhin mit den Abmahnungen bei schlechten Bewertungen erzählt hast, ne? Auf was kann man sich dann wirklich verlassen?
Es ist echt schwierig, denn du kannst nicht nur das Schlechte wegklagen, sondern du kannst ja auch noch gute Bewertungen dazu kaufen. Es gibt extra Firmen, die das anbieten, nennt sich Reputationsmanagement. Und auch der Dr. Kerpen in der Hamburger Praxis berichtet, dass er ständig E-Mails bekommt, indem er sowas aufgeschwatzt kriegen soll.
Die spammen uns voll. Also da kommt von diesen Rechtsanwaltgesellschaften, das scheint auch so ein neuer Dienstleistungszweig zu sein, wirklich jeden Tag kommt, ja, Herr Gerben, da ist eine ungerechtfertigte Bewertung da und so, die können Sie löschen lassen, so. Und das heißt, Sie müssen damit rechnen, dass jeder, also von der Autowerkstatt bis auch zum Arzt, negative Bewertung rausnehmen lässt.
Okay, wie ist es bei Hannah inzwischen weitergegangen?
Also es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Ihr Chirurg und dessen Berufshaftpflichtversicherung streiten ihr ab, dass es ein Behandlungsfehler sei. Dann läuft die Herausgabe von Unterlagen noch schleppend. Also Hannah ist völlig fertig und irgendwann kommt für sie aber dieser Schlüsselmoment, wo sie wieder ins Kämpfen kommt und sie beschließt, ich gründe jetzt einen Selbsthilfeverein.
Du weißt ja gar nicht, wo du dich hinwenden kannst, wo du tatsächlich
neutral
sicher bist und neutral begutachtet wirst und das hat zum ersten Mal Wut ausgelöst. Weil vorher war es immer Trauer. Und da kam so die Idee auf.
Hannah ist dann im Tunnel. Hyperfokus. Sie spricht mit Anwältinnen, Geschädigten. Sie baut ein großes Netzwerk auf. Sie und ihre Mitstreiterin sind jetzt gerade dabei, einen Verein zu gründen. Und es melden sich immer mehr Leute. Leute mit Brust-OPs, verlaserter Haut und, und. Die Gruppe merkt, wir haben so richtig einen Nerv getroffen.
Es haben sich Ärzte bei uns gemeldet, es haben sich Betroffene bei uns gemeldet. Es wurde immer größer und größer. Wir haben unsere eigene Gruppe gegründet, wo man sich austauschen kann. Ich habe Beratungsstunden angeboten. Ich habe mich mit AnwältInnen vernetzt. Was sind Red Flags? Aber auch Leitfäden für den Moment, wenn du glaubst, dass du verfuscht wurdest. Wie kannst du dir helfen? Einmal gesundheitlich, psychisch. Wo kannst du dich hinwenden? Wie funktioniert das Rechtssystem? Und ja, mittlerweile kriegen wir, ich würde sagen, so 10 bis 15 Anfragen pro Woche.
Boah, 10 bis 15 Anfragen die Woche, das hört sich für mich jetzt erstmal richtig viel an.
Ja, das ist ja nur ein winzig kleiner Verein, den man auch erstmal so finden muss. Ja. Ne? Und man muss aber auch fairerweise sagen, nicht alle sind wirklich verpfuscht. Ne? Also bei vielen, die sind auch noch zu ungeduldig in der Heilungsphase. Also auch das gibt es jetzt der Vollständigkeit halber. Aber ich denke auch, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich habe mit Hannah dann nochmal eine andere Geschädigte aus ihrer Selbsthilfegruppe getroffen. Sie will anonym bleiben, denn auch sie ist bald vor Gericht mit dem Fall. Aber hier beschreibt sie so richtig real den Moment, als sie und Hannah sich das erste Mal finden.
Ein Mädchen hat mich gefunden, ihr sitzt im selben Boot, ihr müsst euch unbedingt, und wirklich bei mir, also Herzschlag. Ich war so glücklich in dem Moment, auch wenn ich mich noch nicht mit Hannah gehört habe. Ich war so glücklich, weil ich dachte mir so, oh mein Gott, ich bin nicht die Einzige. Also uns hätte nichts Besseres passieren können, als dass wir uns treffen. In der ganzen Scheiße, in der wir saßen. Ne? Wirklich. Jetzt, wir kämpfen zusammen, auch wenn es unterschiedliche Fälle sind. Aber wir kämpfen zusammen, wir halten uns auf dem Laufenden. Wir hören uns oft, unterstützen uns.
Boah, ich checke so, dass sie sich so freut, weil na klar, das Internet ist voll nur von positiven Bewertungen. Du hast das Gefühl, du bist richtig alleine damit, weißt du. Und dann findest du endlich eine Person, wo du denkst, ich bin nicht das Problem, sondern wir sitzen im selben Boot.
Das ist ein echter Mensch, das kannst du validieren. Ja? Ich denke auch, das ist so wichtig, mit anderen darüber zu reden, dieses Gefühl, nicht alleine zu sein und gegenseitig einzuchecken und zu sagen, deine Gefühle sind echt, weil ich habe die auch.
Man muss auch sagen, in den meisten Fällen geht es ja auch gut aus. Wir wollen euch jetzt keine Angst machen, aber es bleibt einfach immer ein medizinischer Eingriff, also auch ein Risiko. Und das muss man sich, glaube ich, einfach bewusst machen. Mhm. Wenn ihr euch trotz allem für eine Beauty-OP jetzt entscheidet, dann haben wir ein paar Tipps für euch, die ihr beachten solltet.
Tipp Nummer 1, sucht euch ausschließlich Fachärzte für plastisch-ästhetische Chirurgie. Ihr erinnert euch, die Facharztausbildung. Und am besten sogar spezialisiert auf ein Körpergebiet, also Auge, Brust, whatever.
Tipp Nummer 2, ein ausführliches Aufklärungsgespräch ist Pflicht. Nehmt euch da ruhig eine Zeugin mit. Werden alle Risiken ehrlich benannt. Ein guter Arzt sagt nämlich auch, ganz ehrlich, ich mach das nicht. Oder kommen Sie in 20 Jahren wieder, wenn das Augenlid wirklich hängt.
Tipp Nummer 3, denkt an Hannas Bauchgefühl. Fühlt mal rein, ist das hier nur ein Verkaufsgespräch? Will mir gerade jemand was aufschwatzen?
Ja, und was, wenn es doch passiert? Also wenn man den Verdacht hat, dass die OP verfuscht wurde oder das Ergebnis vielleicht sogar schlimmer ist als vorher?
Also auf jeden Fall den ganzen Verlauf dokumentieren. Zum Beispiel mit Gedächtnisprotokollen, Fotos. Nehmt euch Zeuginnen mit. Lasst euch danach die Patientenakte geben, das steht jedem zu. Dann würde ich eine Zweit- und eine Drittmeinung von einem anderen Facharzt einholen lassen. Und am Ende denkt dran, ihr seid nicht allein. Sucht euch so eine Selbsthilfegruppe, die haben immer noch ein großes Repertoire an Tipps. Und abschließend möchte Hannah auch noch was sagen.
Ich möchte das Fachgebiet nicht diffamieren und nicht sagen, ihr seid alle BetrügerInnen. Das ist völliger Quatsch. Sondern ich möchte es verbessern. Und wenn man ins Gespräch kommt, zusammen daran zu arbeiten, es muss doch auch im Interesse von Behandlerinnen sein, die Situation zu verbessern und schwarze Schafe zu eliminieren. Und das funktioniert nur, wenn beide Seiten miteinander sprechen. Wir sind immer offen für einen Dialog.
Und das finde ich so einen guten Punkt. Das wäre auch so ein bisschen mein Fazit, weißt du, weil Menschen machen Fehler, das ist doch ganz normal. Der beste Chirurg kann mal was versemmeln,
ja,
aber der
klar.
Umgang damit ist doch wichtig, ja?
Ich finde es auch richtig cool von Hannah, dass sie nicht alles über einen Kamm schert, sondern sagt, okay, ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht, aber das heißt nicht, dass die ganze Branche so tickt, ne?
Nein.
Olga, danke für diese Recherche, ich fand es richtig spannend. Und habt ihr schon etwas an euch machen lassen? Ist es vielleicht sogar bei euch schon schiefgelaufen? Oder wollt ihr auf gar keinen Fall an euch etwas ändern? Schreibt uns doch mal gerne in die Kommis, wie ihr zum Thema Beauty-OP steht. Vielen Dank fürs Zuhören. Das hier ist Y-Kollektiv, der Podcast. In der ARD-Sounds-App findet ihr noch mehr von uns. Abonniert doch am besten diesen Kanal, dann verpasst ihr auch nichts. Und wenn euch diese Geschichte gefallen hat, schickt sie einem Freund oder einer Freundin, weil uns das mega hilft. Habt ihr Feedback oder Kritik, dann schreibt uns gerne an y-podcast@ard.de oder slidet einfach in unsere Insta-DMs. Bis bei uns die nächste Folge online geht, empfehle ich euch den Podcast Die Frage. Host Lisa Sophie spricht damit Menschen über die schwierigsten und emotionalsten Momente in ihrem Leben. In der aktuellen Folge spricht sie mit Josie. Josie hat noch nie in ihrem Leben eine richtige Freundin gehabt. Jetzt, mit 22, sieht es finally so aus, als könnte sich ihr lang ersehnter Traum erfüllen. Seit einigen Wochen trifft sie sich mit Celine, die ebenfalls bisher Schwierigkeiten mit Freundschaften hatte. Die beiden verbindet unter anderem ihre Borderline-Persönlichkeitsstörung, eine Erkrankung, die es erschwert, stabile Beziehungen einzugehen und zu halten. Lisa Sophie spricht mit Josie und Celine über Einsamkeit, Hoffnung und die Angst, verletzt zu werden. Was bedeutet es, ohne FreundInnen aufzuwachsen? Wie viel Mut kostet es, sich jetzt darauf einzulassen? Wenn ihr reinhören wollt, dann findet ihr die Frage in ARD Sounds. Wir verlinken euch den Kanal natürlich in den Shownotes. Diese Folge des Y-Kollektiv-Podcasts wurde produziert vom RBB. Reporterin Olga Loy. Moderiert wurde diese Folge von mir, Annika Pricke. Redaktion Linda Achtermann. Technische Produktion Martin Selig. Y-Kollektiv, der Podcast, wird verantwortet von Radio Bremen und dem RBB.